Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Radio Dreieckland, 102,3 MHz, das Tagesinfo. Begrüßt euch leicht chaotisch, wie vielleicht immer, aber heute war es dann dennoch auch noch einmal ein bisschen chaotischer, denn wie durch Zufall, wie durch ein Wunder erfuhren wir heute Morgen über den Spiegel, den Kollegen sei es gedankt, möchten wir jemals fast sagen, von einer Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat, um 14 Uhr im Amtsgericht. Darüber werden wir berichten, über einiges andere mehr. Hier noch ganz kurz zuvor die Telefonnummer, die 31 028 31028 in 0761 Freiburg. Für Anrufe sind wir natürlich hier auch da. Jetzt dennoch kurz zu den Themen.
Die Pressekonferenz zu Kerstin Winder.
Die Staatsanwaltschaft Freiburg hatte geladen, heute um 14 Uhr, ich habe es schon gesagt, und sie haben uns mitgeteilt, dass es wieder mal einen neuen Täter gibt.
Höchstgift.
In Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt, ging ein gelber Regen nieder. Dieser Regen wurde nun vom Umweltdezernenten in Frankfurt als minder giftig eingestuft und die Aufräumungsarbeiten sind auch demnächst abgeschlossen. Friede, Freude, Eierkuchen, dennoch nicht ganz. Wir haben heute mit einem Vertreter einer Initiative gesprochen über diesen Vorfall.
Bauung des Freiburger Flughafens.
Nochmal. Dasselbe wieder, ja?
Genau, die ersten Pläne zur Bebauung des Flugplatzgeländes liegen vor. Der Flugplatz wird dann nicht mehr sein. Diese Pläne sind zwar noch nicht im Gemeinderat verhandelt worden. Es gibt bislang nur erste Skizzen, trotzdem einen Grund für uns, in einem Interview mit dem Baubürgermeister Sven von Ungern-Sternberg nachzufragen, wie das jetzt aussieht.
Und dann gibt es vielleicht noch einen Beitrag zur Politikverdrossenheit?
Ja, das ist eher eine Collage. Mehr will ich noch nicht verraten.
Mehr verraten wir hier also noch nicht. Also die nächste Stunde hier auf 102,3.
Presseerklärung. Die Staatsanwaltschaft Freiburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg geben zum Mordfall Kerstin Winter Folgendes bekannt.
Tatverdächtiger im Mordfall Kerstin Winter festgenommen.
Am 29.01.1993 wurde der Freund von Kerstin Freitag, Winter vorläufig festgenommen.
Am Freitag, den 29.01.1993 in den Abendstunden, wurde ein 27-jähriger Mann wegen dringenden Tatverdachts von Beamten der Sonderermittlungsgruppe Winter festgenommen.
Verdachts des Mordes und des Herbeibführens einer Sprengstoffexplosion.
Verdächtige war der Freund des Opfers.
Der am 29.01.1993 festgenommene Mann
der Ermittlungen
wurde bereits
möglicherweise
am 3.02.1993
in jüngster Zeit entstandenen Konfliktsituation zum
wurde
Opfer
an Tag
begründet.
Aufgehoben. Ergänzende Ermittlungen hatten den
Zudem ergaben
entlastet.
Sich aus der Vernehmung des Tatverdächtigen erhebliche
die Sonderermittlungsgruppe Winter
zur
des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gegen eine große
darüber
Zahl von Spuren nach.
Sprechen kriminaltechnische
einer dieser Spuren führte zu einem jetzt 38-jährigen Fernmeldehandwerker und Elektrogerätemechaniker aus Freiburg.
Wissenschaftlichen Begutachtung
es handelt
darauf
sich um einen frühen
dass
Freund von Kerstin Winter.
Vom
auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg vom
9.3.93
erließ der zuständige Richter des Amtsgerichts
Freiburg
am 10.3.93 gegen diesen Mann Unterbringungsbefehl
beim Amtsgericht Freiburg
aufgrund
beantragt.
Aufgrund dieses Unterbringungsbefehls wurde
ob
dieser Beschuldigte
Haftbefehl
in den
erlassen wurde, kann bei der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Freiburg
und dem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg
93 zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr unter Telefonnummer erfragt werden. Staatsanwaltschaft Freiburg und Landeskriminalamt können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Einzelheiten mitteilen. Gestern wurde der neue Tatverdächtige im Mordfall Kerstin Winter festgenommen. Der neue Tatverdächtige ist 38 Jahre alt. Er ist selbstverständlich Fernmeldehandwerker und Elektrogerätemechaniker und leidet selbstverständlich, Zitat,
an einer schweren Psychose. Nach den Ausführungen des Gutachtens ist er aufgrund seines Zustandes für die Allgemeinheit gefährlich.
Und dieser 38-jährige Mann wurde dann gestern am 11.03. vorläufig festgenommen. Und zwar mit dem Vorwurf, dass er dringend verdächtig ist im Zustand von Schuldunfähigkeit, die Bombe gebaut und das Bombenpaket vor der Wohnung von Kerstin Winter abgelegt zu haben.
Heute gab die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz die Verhaftung dieses eben beschriebenen Mannes bekannt. Die Presseerklärung von heute haben wir, um deren Charakter deutlich zu machen, mit einer anderen Presseerklärung dieser Institution quergelesen. Letztere, datiert vom 30.01., gibt die Verhaftung von UK, dem Freund von Kerstin Winter, bekannt. Ähnlicher Duktus, gleiche Argumentation. Und was war nun das Motiv?
Nun, dazu könnte man sagen, dass der jetzt Festgenommene wohl nicht verwunden hat, dass Kerstin Winter sich von ihm getrennt hat. Mit diesem Vorbehalt, wie ich es gesagt habe.
Die Indizien laut Pressemitteilung.
A. Bei dem Beschuldigten wurden 9 Volt Transistorbatterien der Marke Philips Greenline gefunden. Derartige Batterien wurden auch zum Bau der Bombe verwendet. Die bei dem Beschuldigten gefundenen Batterien hatten das gleiche Verfalldatum wie die zum Bau der Bombe verwendeten Batterien. Der Beschuldigte wurde beobachtet, wie er ein Stück Draht in einen Bach warf. Dieser Draht wurde sichergestellt und durch einen Sachverständigen untersucht. Nach dem Ergebnis des Sachverständigengutachtens ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein vergleichbarer Draht zum Bau der Bombe verwendet wurde. Es wurde ein Schriftvergleichsgutachten erstattet, das zum Ergebnis gelangte, dass der Beschuldigte wahrscheinlicher Urheber der Aufschrift war auf dem Postpaket. Es kann in Erinnerung gerufen werden, dass bei dem früher festgenommenen und wieder freigelassenen Beschuldigten lediglich eine Tendenz zur Wahrscheinlichkeit der Urheberschaft bestand. Von besonderer Bedeutung erscheint das Wort RIM, welches als Absenderangabe auf dem Bombenpaket stand. Bei den Beschuldigten wurden persönliche Aufzeichnungen sichergestellt, in denen dieses Wort mehrfach auch in Zusammenhang mit aggressiven Äußerungen vorkommt.
Selbstverständlich wurde bisher in alle Richtungen ermittelt. Selbstverständlich stammt auch dieser Tatverdächtige aus dem privaten Umfeld von Kerstin. Nach dem Verständnis der Polizei kommt eine politisch motivierte Tat nicht in Frage.
Unter diesen Spuren war auch eine Vielzahl von Spuren, die in den Rechtsbereich tendiert haben. Auch diese Spuren wurden abgeklärt und es haben sich bislang keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass wir von einer heißen Spur hätten ausgehen müssen. Im Übrigen wäre hier auch erwähnenswert, dass wir auch Spuren nachgegangen sind im Rechtsbereich, die sich als absolute Trugspuren herausgestellt haben, die teilweise von anonymen Hinweisgebern eingegangen sind, Das ging also bis hin zur Spurenabklärung eines namentlich angegebenen Täters, angeblich aufhältlich in Frankreich. Es konnte also abgeklärt werden, dass weder diese Person überhaupt existent ist, noch in Freiburg unter der angegebenen Wohnanschrift jemals gewohnt hat. Wir sind auch weiterhin Spuren nachgegangen, die sich auch aus dem sozialen Umfeld des Opfers ergeben haben, wie beispielsweise der Hinweis auf Sprengversuche des rechtsextremistischen Bereiches auf einer Milchkippe. Diese Spur hat sich als nicht, war einfach nicht wahr. Es wurden in diesem Bereich keinerlei Sprengversuche durchgeführt. Des Weiteren haben wir auch nach wie vor Spuren aufbereitet, aufgearbeitet im Rechtsbereich. Das ging bis hin zu Veranstaltungen im Rechtsbereich, wo eben der Fall Kerstin Winter auch genannt wurde. Da wurden ebenfalls Personen aus dem rechtsextremistischen Bereich überprüft.
Fragen bleiben zuhauf.
Woher nimmt sich die Staatsanwaltschaft das Recht, dem Mann eine schwere Psychose anzulasten und ihn als Allgemeingefahr abzustempeln?
Um vielleicht die ca. 7 Jahre, die seit deren Trennung vergangen sind, um vielleicht die Unwahrscheinlichkeit, dass man nach 7 Jahren noch einen Mord begeht, verständlich zu machen.
Diese Spur hat sich als nicht, war einfach nicht wahr.
Nicht wahr?
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Mittwoch war ein schöner Tag, ein sonniger Tag und wir haben uns draußen zusammengesetzt, um das Info vorzubesprechen, das ihr heute Abend hören könnt. Ein Beitrag ist uns dann doch, oder mir zumindest, etwas übel im Magen liegen geblieben, denn im Schwanheimer Wohngebiet dürfen auch die Menschen sich wieder an die Sonne wagen. Ich zitiere aus der Frankfurter Rundschau. Das Schwanheimer Wohngebiet, auf das nach einer Störung im Höchstwerk Griesheim am Rosenmontag 2,5 Tonnen O-Nitro-Anisol niederregneten, kehre, so Frankfurts Umweltdezernent Tom König von den Grünen, zur Normalität zurück, was das Viertel auch dringend nötig hat, so Tom König. Die Überschuhe, mit denen seit gut 2 Wochen die Menschen dort ihre Wege gehen, sollen ausgemustert werden. Die sind nicht mehr nötig, versichert König und kündigt an, auch das Verbot, Kinder im Freien spielen zu lassen, zum kommenden Wochenende aufzuheben. Zitat: Es wird dann nur noch einige gesperrte Flächen geben, auf denen die Kinder sich natürlich nicht aufhalten sollten. Die Busse übrigens fahren nun wieder durch den ehemals kontaminierten Bereich, der Schulbetrieb sei wieder in die Gänge gekommen. Lediglich im Kleingartenrevier gehe es noch spektakulär zu. Die weißen Männer deckten da die Dächer von den Lauben ab. Soweit die Frankfurter Rundschau vom Mittwoch. Ich führte heute ein Interview, das ich euch hier kurz einspielen möchte. Am Mittwoch in der Frankfurter Rundschau hat Tom Königs Entwarnung gegeben für die Region, die betroffene Region. Wie sieht es denn jetzt momentan da aus? Sind die Überschuhe verschwunden?
Ja, das ist richtig. Die Überschuhe sind verschwunden. Man sieht im Prinzip kaum noch etwas, außer dass halt eben eine Verwüstung hinterlassen wurde, die man sich kaum vorstellen kann. Das heißt also, die Kleingärten sind praktisch platt gemacht, stehen gerade noch die Hütten, die Bäume sind weg, die Erde abgebaggert, die Straßen sind zum Teil der Teer abgebaggert und muss erst noch neu geteert werden. In den Gärten der Leuten, in den Hausgärten und so weiter sieht es zum Teil schlimm aus. Es gibt allerdings auch noch Beschwerden aus der Schwanheimer Bevölkerung, bei ihnen wäre noch nicht ausreichend gesäubert. Also in unseren Augen ist das noch nicht ganz fertig. Und es gibt noch ein großes Problem, nämlich die haben hier sehr viele Bäume gefällt, weil die mit dem Zeug verunreinigt waren, und haben diesen Baumschnitt im Werksgelände kleingeschreddert und gelagert in Haufen, die jetzt kompostieren. Wir haben da Bilder gesehen jetzt in der Hessenschau gestern, das dampft. Wir wurden da von Arbeitern aus dem Werk darauf aufmerksam gemacht, dass das schon seit Freitag dampft. Und die Arbeiter fühlen sich bedroht durch das Zeug, und das ist ja auch klar, denn das geht ja in die Luft jetzt, die ganzen Chemikalien, die da dran hängen. Und es ist ein ziemlicher Skandal, dass diese Information wieder über unsere Initiative an die Öffentlichkeit gehen musste, dass die nicht selber informiert haben. Das heißt, wir haben dann die Medien und die Hessenschau und so weiter informiert, die Behörden haben das nicht getan. Also der Vorfall, es dampft seit Freitag, und wir haben Mittwoch die Öffentlichkeit informiert, und bis dahin hat es niemand sonst getan.
Es wurde jetzt eben berichtet, es seien da um die 10 Tonnen Chemikalien runtergegangen, so als gelber Nieselregen. Das Material oder diese Stoffe werden als minder giftig eingestuft. Minder giftig in diesem Sinne, dass es wohl doch recht großer Mengen bedarf, um sofort zu krepieren. Was ist denn jetzt eigentlich über diese Stoffgruppen bekannt?
Also das mit dem minder giftig hat die Höchst AG und haben auch die Behörden ja schon sehr früh zurückgenommen. Die ersten Stellungnahmen waren, das Zeug wäre minder giftig. Es hat sich dann ja herausgestellt, dass die Höchst AG Studien in der Schublade schon hatte, die beweisen, dass das Zeug krebserzeugend ist. Und in Schwanheim auf mehreren Veranstaltungen wurde also auch ganz klar davon ausgegangen, die Chemikalien, also das Onitroanisol, das ist krebserzeugend. Über andere der Chemikalien weiß man fast nichts. Also es sind ungefähr 1,5 Tonnen Dichlorazobenzole oder Dichlorazoxybenzol entstanden. Und über diese beiden Verbindungen ist praktisch nichts bekannt. Also sowohl die Behörden als auch wir haben intensive Datenbankrecherchen durchgeführt, um über diese Stoffe was rauszukriegen. Und es gibt praktisch nichts.
Wie geht's denn jetzt weiter? Das Material, wie gesagt, ist zum Teil verschwunden, zum Teil soll es jetzt kompostiert werden. Über die Halbwertszeiten, die biologischen, ist vermutlich auch nichts bekannt, jedenfalls bei diesen relativ unbekannten Stoffgruppen. Die Leute werden beruhigt, und dann?
Also das ist ja so ein Missverständnis. Das Material soll nicht kompostiert werden, sondern es ist eine Katastrophe, dass das auf einen großen Haufen geschüttet wurde und jetzt kompostiert. Also warm wird. Die sind dabei, mit Baggern dieses Material ständig hin und her zu wenden, um es abzukühlen. Aber das ist das Letzte, was man wollte, dass das jetzt irgendwie Kompostierungsvorgänge macht und warm wird. Denn bei diesem Warmwerden gehen ja diese ganzen Chemikalien in die Luft. Was man jetzt mit diesem Material nun letztlich machen soll, war den Behörden bis jetzt jedenfalls nicht klar. Also es gibt noch kein Entsorgungskonzept für diese Stoffe. Und wir wissen auch erstmal nicht, ob wir den Behörden da irgendwelche Vorschläge machen sollen. Also ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Der Höchstvorstandschef Wolfgang Hilger war ja echt betroffen, tief betroffen über diesen Vorgang da, über diese Katastrophe. Wie gedenkt jetzt Hilger und Konsorten von Höchst zu verfahren weiter?
Also wir kennen diese Betroffenheitsshow aus der Vergangenheit schon recht gut. Allerdings bei den kleineren Störfällen, die vorher immer passiert sind, da war es dann halt der Pressechef, der betroffen war und gesagt hat, in Zukunft wird alles besser, oder sonstige Leute halt auf niedrigerer Ebene. Jetzt bei diesem großen Störfall ist es jetzt halt der Hilger mal selber, der sagt, es tut ihm leid. Aber es war immer schon so, dass sie sich hinterher entschuldigt haben und Reue geschworen, und sie machen alles viel besser, und sie haben es noch nie besser gemacht.
Der Umweltdezernent der Stadt Frankfurt hat mit unserem Umweltbürgermeister eins gemeinsam. Er ist nämlich von den Grünen. Tom Königs hat, wie gesagt, am Mittwoch Entwarnung gegeben. Was ist denn jetzt von diesem Tom Königs zu erwarten, wenn er noch zu dem eben dieser grün-ökologischen Linie da scheinbar angehört?
Also dass die Umweltbehörde der Stadt Frankfurt ist nicht die Genehmigungsbehörde für die Anlagen auf dem Gelände der Höchst AG. Das muss man schon erstmal sehen. Es ist außerdem so, dass die, zum Beispiel was die Geschichte mit diesem kompostierenden Abfall angeht, auch das Regierungspräsidium in Darmstadt zuständig ist. Ich erwarte jetzt aber von der Stadt Frankfurt, dass sie diesen zuständigen Behörden vermehrt auf die Füße tritt. Und da ist ganz klar ein Defizit zu vermerken. Tom Königs hat bisher sich mit der Höchst AG in keiner Weise angelegt. Das haben wir immer schon kritisiert. Und ich erwarte, dass er jetzt mal anfängt, das zu tun. Ob er es tun wird oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er nur politisch vorgehen kann gegen diese Sachen bei der Höchst AG, weil das Umweltamt da halt eben nicht so zuständig ist, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Aber ich erwarte, dass es wenigstens politisch tut.
Vielleicht noch eine Frage zu diesem Katastrophenmanagement dort. Also wir haben hier von eben solchen Überschuhen auch für Hunde und Katzen gelesen und da ist uns einiges hier an Schmunzeln über die Lippen gegangen. Wie schätzen du dieses Katastrophenmanagement ein? Also das scheint mir nicht recht wirksam zu sein.
Ja, also die Überschuhe sind ja gleich kaputt gegangen. Wenn man da über Pflaster mitgelaufen ist, dann waren die sofort kaputt. Das war eine einzige Katastrophe, was da war. Also die haben die Leute viel zu spät informiert. Dadurch sind die Leute mit bloßen Händen an das Zeug drangegangen beim Saubermachen. Hinten bis vorne hat der gesamte Alarmplan versagt, also nichts hat so geklappt, wie man das eigentlich bei diesem Stoff hätte machen müssen. Wobei noch dazu zu sagen ist, es gibt auch gar keinen Alarmplan jetzt für die einzelnen Anlagen und das wäre eigentlich eine Verpflichtung nach Störfallverordnung. Hätten die einen Alarmplan für jede Anlage und auch für diese Anlage haben müssen. Hatten sie aber keinen und insofern ist es kein Wunder, dass dann also total blödsinnige Ratschläge gegeben wurden und überhaupt das alles eigentlich nicht funktioniert hat. Und eine ganz schlimme Sache ist auch, dass nicht von vornherein evakuiert wurde. Es ist nämlich so, dass bei diesem Unfall auch Dioxin hätte entstehen können in sehr großen Mengen, also jedenfalls in Mengen, die über Gefahrstoffverordnung liegen. Das hat laut Frankfurter Rundschau sogar der Hilger bei dieser einen Pressekonferenz zugegeben. Also die Information stammt erstmals von Greenpeace, die also dargelegt haben, dass aufgrund von Daten vom Umweltbundesamt aus dem Ausgangsstoff bei dieser Reaktion Dioxin werden kann. Und der Hilger hat also auch gesagt, dass Dioxin hätte entstehen können. Und die Stadt Frankfurt hat auch Bodenproben und Proben der Chemikalien, die ausgetreten sind, auf Dioxin untersucht, aber nichts gefunden. Das heißt, der Störfall ist unter Bedingungen aufgetreten, wo da die Temperaturen zum Glück noch nicht ganz ausgereicht haben zur Dioxinbildung. Und jetzt ist man aber so vorgegangen, dass man erstmal gemessen hat, das dauert 2 Tage, bis man die Dioxinergebnisse hat, und dann hat man die Entscheidung getroffen, ist alles in Ordnung. Und das ist genau falsch rum. Eigentlich hätte man erstmal wissen müssen, bei der Anlage kann Dioxin entstehen, also evakuieren. Und dann messen, ob Dioxin entstanden ist oder nicht, und dann können die Leute wieder zurückkommen.
Das klingt ja alles recht technokratisch. Diese Anlage hat ja eben ein Problem, wie einige andere Anlagen auch. Sie arbeitet mit Chlorchemie und da ist eben die Gefahr von Dioxinbildung riesig groß. Das Ganze noch dazu in einem ziemlich dicht besiedelten Gebiet. Eigentlich schreit es ja nach etwas radikaleren Lösungen, nämlich nach einer Beendung der Chlorchemie. Eure Initiative, was macht die jetzt eigentlich da drin? Was sind eure Forderungen? Wie geht ihr jetzt weiter vor?
Also es ist auch unsere Meinung, dass ein Ausstieg aus der Chlorchemie erfolgen sollte. Wir werden jetzt allerdings erstmal hergehen und organisieren Widersprüche gegen die Anlagen im Werk Griesheim. Und zwar machen wir Veranstaltungen in Schwanheim und in Griesheim und wollen mit der Unterstützung der Bevölkerung praktisch das gesamte Werk erst einmal beklagen. In einer Form, dass wir also eben ja die Genehmigungen für nicht ausreichend erachten und Widerspruch halt eben gegen jede einzelne Genehmigung einlegen. Wir wollen dann die Genehmigungsbescheide haben, Akteneinsicht nehmen und uns dann verstärkt also mit diesen Anlagen befassen und die im Prinzip in den nächsten Jahren mit heftigen juristischen Schwierigkeiten übersehen. Das heißt, wir wollen im Prinzip die Behörden jetzt kontrollieren, auch bei dem, was die schon besprochen haben oder versprochen haben. Denn die haben ja gesagt, sie rüsten die Anlagen nach, sie gucken die Anlagen durch. Und da wir das Vertrauen in die Behörden schon lange verloren haben, wollen wir da selber drüber gucken und selber da auch juristisch das Bein drin haben, um zu sagen, die Anlage gehört stillgelegt, die Anlage gehört nachgerüstet. Also das wird eine sehr harte Auseinandersetzung, die es auch in der Bundesrepublik in der Form überhaupt noch nicht gegeben hat.
Okay, soweit ja. Danke ich dir erstmal für die Informationen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Wenn man es so nimmt, dieser Flugplatz ist ja totes Kapital, wie man das manchmal bei Grundstücksdingen zu sagen pflegt.
Freiburgs Stadtplanung schwelgt derzeit von etlichen städtebaulich schönen Situationen. Mit planerischem Schwung gehen sie gerade an die Planungen zum Bau des Flugplatzgeländes heran. Laut erstem Entwurf sollen wir beglückt werden mit einem Gewerbegebiet, einem Erweiterungsgelände für die Universität und einer Neuanlage des Messplatzes. Zudem darf zwecks Durchlüftung der Stadt die Hälfte des Geländes nicht verbaut werden. Hier soll ein Park entstehen.
muss die Stadt beim Wohnungsbau angeblich um jede Fläche ringen und so schnell wie möglich die Bebauung einleiten, ist das Flugplatzgelände eher eine Reservefläche. Der vorläufige Entwurf der Stadtplanung bedarf noch einer Beratung im städtischen Bauausschuss, wo die Parteien andere Prioritäten setzen könnten. Strittig ist auf jeden Fall, ob nicht doch, wie eigentlich vorgesehen, 500 bis 800 Wohneinheiten auf das Gelände könnten. Die hohen Kosten eines Stadtbahnanschlusses könnten auch dazu führen, dass dieser aufgeschoben wird, was im Stadtrat eventuell umstritten sein könnte. Die Planungen der Stadt erwecken insgesamt den Eindruck, auf dem Flugplatz könne all das hin, was sonst negativ auf die Nachbarschaft ausstrahle, im bürgerlichen Sinne, nämlich Gewerbe, ein Sportzentrum, das schon bestehende Sammellager der Messplatz. Auf meine Frage dazu und die Kritik, dass kein Wohnungsbau vorgesehen sei, antwortete der zweite Bürgermeister Sven von Ungern-Sternberg.
Ich bin ein Gegner von großen Monostrukturen. Die Frage ist, ob im Rahmen der ganzen Flugplatznutzung nicht verschiedene Wünsche, verschiedene Optionen, die die Stadt hat, sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Es ist die Frage, dass wir natürlich überall nach Wohnungsbaumöglichkeiten Ausschau halten, aber es natürlich auch andere Optionen gibt. Und Sie kennen die Diskussion, sei es Rieselfeld, sei es im Osten der Stadt, wo wir also Kreuzsteinecker bebauen, oder kann das jetzt nicht alles aufzählen, es gibt momentan, glaube ich, 29 Bebauungspläne, die wir parallel laufen lassen, die sich mit Wohnungsbaufragen befassen. Dieser zentrale Bereich hat natürlich in bestimmten Bereichen eine gewisse Robustheit, so wie ich es mal formulieren, wo man Nutzung dann auch hineinnehmen kann, die man nicht mitten in eine vorhandene Wohnbebauung nehmen kann.
Auf die Frage, warum gerade die Universität 14 der 57 Hektar erhalten solle, ging Sven von Ungern-Sternberg so ein.
Aber dazu muss ich sagen, erstens ist es so, dass die Universität einen Rechtsanspruch auf Zuteilung dieses Geländes gehabt hat, aus dem Umlegungsverfahren. Abgesehen davon gibt es auch noch vertragliche Regelungen aus zurückliegenden Jahrzehnten. Und zum anderen muss man natürlich deutlich sagen, die Universität muss ausreichendes Optionsgelände haben über den Tellerrand einer Perspektive von 5 oder 10 Jahren hinaus.
Ob die Stadt zusätzlich zu dieser Art von Zukunftssicherung auch noch einen Gewinn einstreichen kann?
Hier war, wenn man es so nimmt, dieser Flugplatz ja totes Kapital, wie man das manchmal bei Grundstücksdingen zu sagen pflegt.
Wollte Ungern-Sternberg im Folgenden nicht genau beurteilen.
Wir wollen die Verlegung des Messplatzes von der Schützenallee auf den Flugplatz aus dem Grundstückserlös am Messplatz finanzieren. Was die Universität angeht, dazu braucht die Stadt nicht zu finanzieren, das ist der eigene Landesbereich, nicht? Und wenn wir dort Grundstücke für die wirtschaftliche Entwicklung ausweisen, so ist das ja ein Vermögenszugewinn, der zu der Stadt Freiburg kommt, denn bisher war, wenn man es so nimmt, dieser Flugplatz ja totes Kapital, wie man das manchmal bei Grundstücksdingen zu sagen pflegt.
Also da wird ein Gewinn bei rausspringen für die Stadt?
Also ob unterm Strich ein Gewinn bei rausspringt, weil wir natürlich auch immer über Infrastrukturleistung geben können. Wir wollen ja die Straßenbahn beispielsweise eben auch auf das Messegelände herausnehmen. Aber es wäre eben mit der Finanzierung über einen wesentlichen Teil des alten Messplatzes an der Schützenallee eine realistische finanzielle Basis, dass wir überhaupt das Ding angehen. In den heutigen knappen Haushaltskassen können wir sonst natürlich Planstellungen machen, die überhaupt nicht realistisch sind. Und hier haben wir einen realistischen Hintergrund. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ob jetzt die Stadt mit der Verplanung des Flugplatzgeländes noch einen Gewinn einstreichen wird, ist vielleicht nicht die wichtigste Frage. Aber zu bedenken sollte doch geben, dass mit den Chancen ein Hotel, ein Sportzentrum, eine wesentlich erweiterte Universität, einen neuen Messplatz und ordentlich Gewerbeflächen zu schaffen, die Stadt plötzlich ihre schon lange eigentlich gefassten Vorschläge, möglichst behutsam mit Flächen umzugehen, wieder über den Haufen zu werfen scheint. Hier scheint also immer noch die alte Idee in den Köpfen der Planer herumzuspuken, Freiburg sollte doch gefälligst eine richtige Großstadt werden.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Der erste deutsche Kanzler, der hält, was er verspricht.
Nicht nur rein körperlich machen Politiker und Politikerinnen eine schlechte Figur.
Man fasst es nicht, 1,5 Millionen kostet die Reparation der Mikrofonanlage im Wasserwerk.
Bei diesen Worten lief sogar der Tagesthemensprecher rot an. Das Geld für Politik und Parteien ist schlecht investiert. Selbstherrlich erhöhen sie jährlich ihre Diäten in 1000-Mark-Schritten. Politikverdrossenheit gegen den Bonner Wasserkopf breitet sich aus. Korruption und Machtgehabe kommen beim Bürger einfach nicht mehr an. An dem Medienrenner Politikverdrossenheit kommt die Politik nicht dran vorbei. Was Kohl mit seinem Gerede vom Staatsnotstand bezwecken sollte, hatte Richard von Weizsäcker schon vorher ausgesprochen. Im Folgenden einige Ausschnitte aus Leitartikeln bedeutender deutscher Wochenzeitungen.
You come from the television talking, spreading propaganda, causing I and I wonder, what happened over yonder.
Weizsäcker hatte im Herbst die Politiker zur Ordnung gerufen, mit folgenden Worten. Politiker werden immer mehr von Jugend an zu parteiabhängigen Berufspolitikern. Selbstständigkeit und Qualität nehmen ab. Bei uns ist ein Berufspolitiker im Allgemeinen weder ein Fachmann noch ein Dilettant, sondern ein Generalist mit dem Spezialwissen, wie man politische Gegner bekämpft. Der Hauptaspekt des erlernten Berufs unserer Politiker besteht in der Unterstützung dessen, was die Partei will. Zwar deutet in der Bundesrepublik noch nichts darauf hin, dass die Bürger die demokratische Ordnung in Frage stellen. Aber ganz anders sieht es aus, wenn es sich um das Vertrauen in die Träger dieser Ordnung handelt, um die Politiker und Parteien. Immer mehr Wähler bescheinigen ihnen Inkompetenz und Machtversessenheit. Die Schwäche der Parteien ist zu bilanzieren als deren Versagensdilemma, entstanden aus ihren umfassenden Kompetenzansprüchen einerseits und der wachsenden Unfähigkeit, Probleme zu lösen, andererseits. Die Entfremdung durch Affären, Selbstbedienungsmentalität und Doppelmoral kommen hinzu. Noch nie haben derart schwache Politiker einen derart schwierigen Kraftakt probiert.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Auch der Bundeskanzler, die Koalition und die Opposition müssen absteigen von allen ihren Steckenpferden. Die ganze politische Klasse sollte stattdessen ihre Vernunft bemühen, um die ideologische Investitionsbremse im Osten zu lösen. Wir stehen in einer der größten Bewährungsproben der deutschen Geschichte. Vereinigungskrise, Konjunkturkrise, Asylkrise und Vertrauenskrise zugleich. Wir können damit fertig werden, wenn jedermann im Westen erkennt, wir brauchen Gemeinsinn, Solidarität und Pflichtbewusstsein.
Take back your BD and your dead God. Take back your BD and your dead God. Look,
politician can't fool my... Wer unter diesen eklatanten Widersprüchen als Politiker dennoch von Solidarität sprechen will, braucht ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, an Wahrheit und Wirklichkeitssinn. Der Wirklichkeitssinn aber verlangt zuallererst nach einer konkreten Bestimmung jenes Prinzips, unter dem alle das gleiche Interesse vereint. Und dieses Prinzip kann unvermeidlicherweise und trotz aller Furcht vor Missverständnissen nichts anderes sein als ein aufgeklärtes Verständnis von der Nation und ein geschichtlich geprüfter und geläuterter Patriotismus.
Stay here. Oh, dear.
Möllemann ist überall. Und nun, wie lassen sich die Rekrutierungswege des parlamentarischen Personals so öffnen, dass es endlich auch wieder Frauen und Männer in die Politik zieht, die bisher nur eines wissen, dass sie in ihrem bürgerlichen Beruf weitaus mehr verantwortlich gestalten können als in den Selbstdarstellungs- und Absicherungskartellen des gegenwärtigen Parteienstaates.
Nur Politiker can't come round here. All politicians here far from.
Of course, the only solution is organized revolution.
Ja, nach diesem Vorlesen aus der Zeit, aus Leitartikeln der Zeit, noch ein kurzer anschließender Kommentar. Auch ein Thema wie Politikverdrossenheit wird vom herrschenden Diskurs angeeignet. Die Politiker und Politikerinnen stecken liebend gerne in höchsten Schwierigkeiten, um in der Krise endlich die Mühen von Vermittlung und Interessensausgleich abschütteln zu können. Das Schimpfen auf Politiker und Politikerinnen liegt nicht quer, sondern passt sich ein in die Entwicklung hin zu autoritären Lösungen, Populismus und Ablehnung kritischer Öffentlichkeit. Ob allerdings die Politiker und Politikerinnen denn auch nötig wären, ist die Frage. In den Medien wird derzeit nämlich auf die Auswechslung der ganzen politischen Klasse gesetzt. Andererseits wird suggeriert, dass mit dem Parteienstaat kein Staat mehr zu machen sei. Der Ausweg aus dieser angeblichen Zwickmühle wäre keine Abschaffung von Macht, sondern die Ersetzung von Politikerinnen und Politikern durch andere Machtträger.
Ja, jetzt kommen wir so langsam hier zu den Veranstaltungshinweisen. Einen möchte ich hier gerade vorschieben, schon alleine, auch weil er telefonisch noch einmal hier angekündigt wurde, noch einmal antelefoniert wurde. Am 18. November fand in Basel seit langem wieder ein Prozess gegen Leute statt, die ein Haus besetzten. Vor einem halben Jahr, im April 92, wurde die Malzgasse 11 besetzt. Diese Liegenschaft steht seit mindestens 8 Jahren leer. Im März 89 reichte der jetzige Besitzer Christian Leuenberger Thomam aus Bern ein Baugesuch ein, das aber nicht den Zonenvorschriften entsprach und deshalb vom Baudepartement abgelehnt wurde. Das Haus bleibt weiterhin unbewohnt und ein neues Baugesuch wurde bis heute nicht eingereicht. Das Haus, das in der Schutzzone steht, ist in sehr schlechtem Zustand. Fenster stehen schon jahrelang offen, sodass sich in verschiedenen Zimmern Tauben einnisten konnten. Dazu entstanden Wasserschäden. Um diesem Zustand ein Ende zu bereiten, wurde die Malzgasse 11 im April besetzt und es wurde versucht, das Haus wieder zu bewohnen. Verhandlungen mit dem Hausbesitzer kamen aber nicht zustande. Auf die Forderungen nach Mietverträgen ging er nicht ein, sondern stellte umgehend Strafantrag wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung, worauf das Haus am nächsten Morgen polizeilich geräumt wurde. Nach der Räumung wurden die Fenster zugemauert, was darauf schließen lässt, dass das Haus noch weitere Jahre leer stehen wird. Am Mittwoch, dem 18. November, dem Prozesstag, versammelten sich am Nachmittag auf einen Aufruf hin ca. 80 Leute auf dem Marktplatz. So ein Krebs und Es wurden Crepe und Tee von der Volksküche serviert. Jawohl, das gab's damals noch. Eine Gruppe von Frauen hat zu der Geschichte der Besetzung einen Moritat gesungen. Mit diesem Moritat wurden in den vergangenen 2 Wochen auf verschiedenen Plätzen und Straßen auf den Prozess aufmerksam gemacht. Und heute Abend, wie gesagt, ein Prozesskostenfest. Und zwar am, nein, nicht heute, heute? Nein, Freitag, Samstag? Meine Güte, wir haben hier unterschiedliche Daten. Ein Prozesskostenfest wird es nämlich eben geben. Hier steht Samstag. Ich lese das einfach mal so vor. Jetzt komme ich richtig durcheinander. Kommenden Samstag gibt es ein Prozesskostenfest in Basel im Hirscheneck. Anlass eben dieser Prozess gegen diese Besetzerinnen und Besetzer. Zur Besetzung, wie es zur Besetzung gekommen ist, habe ich ja schon gesagt. Das Ganze am 13.02. also im Hirscheneck. Und das Hirscheneck ist in der Lindenberg 23 in Basel. Telefonisch könnt ihr euch noch näher erkundigen. 061 692 7333. Die Vorwahl von der Schweiz.
0041, glaube ich. Und das Hirscheneck liegt in Kleinbasel.
Hui, in Kleinbasel.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Frauen in Tanz, Theater und Therapie veranstalten momentan die Frauenkultur- und Theatertage 1993. Frauen leben Unterschiede, Frauen lieben Unterschiede und da gibt es gleich heute, morgen und übermorgen Veranstaltungen. Heute Abend ist geplant um 20 Uhr ein orientalisches Nacht-Special im FIT und um 21 Uhr das Frauencafé im Frauenzentrum. Wo das alles liegt, sage ich euch gleich. Am Samstag gibt es dann einen Theaterworkshop, der ist aber vermutlich mit Voranmeldungen verbunden. Und um 21 Uhr gibt es eine Frauendisco morgen im FIT. Tja, und übermorgen, also am Sonntag, den 14.03., gibt es dann um 19 Uhr Alle Frauen sind Schwestern? Fragezeichen. Ein Vortrag von Ursula Hochuli, Freund und Diskussion im FIT. Hochuli Freund. Und es wird neben der Diskussion neben dem Vortrag eine Diskussion geben. So, das FIT ist in der Karl-Kistner-Straße Nr. 16. Ja, das Frauenzentrum ist übrigens in der Schwarzwaldstraße 107.
Ja, aus mangelnden Veranstaltungshinweisen jetzt schon zum kommunalen Kino. Es gibt nur 3 Filme anzukündigen jetzt für das kommende Wochenende. Und zwar einmal das Kinderkino. Es gibt Winnie Poohs Festival um 4 am Samstag und am Sonntag. Das sind, glaube ich, Zeichentrickfilme von Walt Disney. Dann gibt es noch 2 längere Filme. Am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 22 Uhr Billy Bathgate in der Reihe des Kameramanns Nestor Almendros. Und zwar, ich lese ganz kurz vor, um was es geht in dem Film. Ein USA-Film von 1991, der das Viertel beherrschende Gangsterboss, dem sie den Namen Dutch Schulz gegeben haben, ist der einzige, der zielbewussten jungen Männern eine solche Chance lässt. Er gibt sie auch Billy. Doch sehr bald wird Billy ebenfalls mit der finsteren Seite des Gangster-Idols konfrontiert. Er muss zusehen, wie Dutch mit Leuten abrechnet, die ihm keine uneingeschränkte Loyalität beweisen. Und er sieht sich selbst rasch darin verwickelt, nicht nur auf Dutchs junge Geliebte aufzupassen, sondern auch bei ihrer Beseitigung mithelfen zu müssen, als sie plötzlich im Wege steht. Ein Film also mit Nestor Almendros hinter der Kamera, mit Dustin Hoffmann, Nicole Kidman, Lauren Dean vor der Kamera im kommunalen Kino. Und dann gibt es noch einen weiteren Film im kommunalen Kino, Und zwar ein Musical von William Wyler. Einmal am Samstag um 22 Uhr und dann am Sonntag um 19 Uhr. Ein sehr langes Musical, nämlich 150 Minuten mit Omar Sharif und Barbara Streisand aus dem Jahre 1967.
Vielleicht noch anzumerken, dass im Vorderhaus momentan Thomas Reis sich vorbereitet, denn heute Abend wird es losgehen. Als die Männer noch Schwänze hatten, ist sein Kabarettstück Kabarett, Kabarett, das ist nett. Heute Abend, morgen Abend, übermorgen Abend im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9.
Wir können euch noch erzählen, was ihr am Montag im Info hören könnt, dem nächsten Info, was hier live gesendet werden wird. Die Themen sind bisher folgende. Erstens Fahrverbot bei Ozonsmog. Der alternative Freiburger Verkehrskreis will durchsetzen, dass im Sommer bei zu hohen Ozonbelastungen die Stadt Freiburg verkehrseinschränkende Maßnahmen erlässt. Er stellte Anzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts der schweren Umweltgefährdung, Körperverletzung und Nötigung. Das Info führt ein Interview mit zwei Anzeigerstattern. Als zweites Thema haben die vorgesehen, Christa Wolf unter Druck. Während sich die BRD-Geheimdienste nun auch gen Ostdeutschland ausdehnen, wird ehemaligen DDR-Schriftstellern wegen Zusammenarbeit mit der Stasi ein Strick gedreht. Nun geriet auch Christa Wolf in die Schlagzeilen, da sie in den Jahren 1959 bis 1962 Gespräche mit der Stasi geführt hat. Eine Einschätzung hierzu gibt der Rostocker Literaturwissenschaftler Wolfgang Gabler. Ein drittes Thema Montagsinfo wird sein SS-Denkmäler in Lettland. In Lettland können Veteranen der lettischen SS Denkmäler zur Ehrung der Waffen-SS errichten. Dies eine Folgeerscheinung der Unabhängigkeit Lettlands. Mehr hierzu im Gespräch mit dem Journalisten John Götz. Und als viertes und bisher feststehendes letztes Thema im Montagsinfo Frauen und Arbeitslosigkeit. In einer Pressemitteilung vom 10. März hat die Frauenministerin Brigitte Ungar-Solka nochmal bestätigt, dass die Frauen von der Arbeitslosigkeit noch um einige stärker betroffen sind als die Männer. Speziell zu der Situation von Frauen in Freiburg gibt es einen Beitrag im Montagsinfo.
Ja, uns ist gerade eben noch telefonisch durchgesagt worden, sonst hätten wir es mal wieder verbaselt, dass es heute Abend eine Antifa-Kneipe gibt im Strandcafé in der Adlerstraße 12, 21.30 Uhr. Es wird auch ein Video gezeigt, Fragebogen für das Dritte Reich. Es ist ein Film und im Grün. So, dann bleibt uns vielleicht noch die Verantwortlichkeit zu klären.
Ja, einmal Freitag.
Christoph.
Und Egon.
Ihr hört das Tagesinfo vom 12. März 1993.
Ja, das war das Info heute vom Freitag, dem, ich glaube, 12. März 1993. Und ihr hört wieder ein Info am Montag. Und da heißt es dann wieder...
Tagesinfo von Radio Dreieckland.
Respekt.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Aus allen Ecken tönt es. Fake News, Lügenpresse, Volksverräter. Radio Dreieckland schaut genauer hin. Wie entstehen Hassreden und welche politischen Strategien stecken dahinter?
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
Die Sendereihe Respect Words startet am 4. Dezember um 18 Uhr. Jeden Montag könnt ihr dort Reportagen und Interviews hören, die sich rund um das Thema Hate Speech drehen.
Ethical Journalism against Hate Speech.
Respect Words.
Respect Words.
Respect Words.
Respect Words. Respect Words.